Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 49. Erfolgreiche Analytics-Projekte mit Philipp Loringhoven. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich Philipp Loringhoven zu Gast im Podcast. Philipp ist, wie ich, Freelancer für Analytics und Business Intelligence und er arbeitet mit seinen Kunden daran, Erkenntnisse aus Analytics-Daten zu gewinnen und diese dann auch in Business-Mehrwert zu verwandeln. Also genau wie ich. Und in seinen, wie in meinen Projekten, geht es oft darum, eine datengetriebene Kultur bei unseren Kunden zu entwickeln und zu fördern. Ja, eigentlich hatten wir ein Streitgespräch für diese Podcast-Episode zu einem Analytics-Thema geplant. Aber uns ist dann schnell aufgegangen, dass wir als Analytics-Consultants eigentlich zu ähnlich sind und auch zu ähnlich arbeiten, um uns für die Analytics-Sprechstunde in die Haare zu kriegen. Also haben wir kurzerhand umgeswitcht und gedacht, lass uns doch einfach genau darüber sprechen. Und so reden wir darüber, was unsere Werte und Prinzipien bei der Arbeit mit unseren Kunden sind, was wir als Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und für eine erfolgreiche Analytics-Lernkurve bei unseren Kunden sehen. Auch darüber, was uns wichtig ist, rüberzubringen. Also wie bringen wir unsere Kunden weiter und wie bereiten wir unsere Kunden auch darauf vor, ohne uns als externe Berater weiterzuwachsen? Ja, so was sind unsere wichtigsten Mantras sozusagen, die wir immer wieder wiederholen, weil sie uns einfach so wertvoll erscheinen. Und damit ab ins Interview. Viel Spaß!
Hey Philipp, cool, dass wir es mal geschafft haben und cool, dass du dir die Zeit nimmst, im Podcast aufzutauchen und ein bisschen mit mir zu quatschen. Wie geht's dir denn?
Gut, also das Wetter ist zum Glück sonnig, im Gegensatz zu dem, was irgendwie gestern noch der Wetterbericht gesagt hat. Also auch da, Daten darf man dann nicht unbedingt immer vertrauen.
Man kann ja mit jedem Wetter was anfangen. Wenn die Sonne nicht scheint, dann arbeitet es sich umso produktiver, weil es einen nicht nach draußen zieht.
Das stimmt. Wobei, im Garten kann man an schön gemütlich denken und irgendwie an Texten feilen. Das geht dann immer ganz schön.
Das auch, ja. Ja, magst du dich einmal vorstellen und sagen, was du so machst, woran du so arbeitest, wer deine Kunden sind?
Sehr gern. Philipp Loringhoven. Ich arbeite seit 10 Jahren so in der Schnittstelle zwischen Marketing, Produkt und Daten, also eher Analytics. Kunden rangieren da von klassischen Startups. Ich war die letzten 10 Jahre in Berlin, jetzt seit anderthalb Jahren am schönen Bodensee, auf der österreichischen Seite, in der Nähe von Bregenz. Und habe hier unten mehr dann in die Richtung erstmal KMUs und Corporates mitgearbeitet. Und aber im großen Teil ist es wirklich Kunden eher Menschen. Unternehmensgröße erstmal sekundär, sondern mit denen halt wirklich genauso, wie du es auch sagst, ja, daran einfach zu arbeiten, dass Daten einfach genutzt werden. Und das ist mehr eine Kulturfrage bei mir, als weniger eine technische, wie gesagt, ich durch und durch Programmierer und Entwickler bin. Aber
wie finden denn deine Kunden zu dir oder wie findest du zu denen und worauf schaust du denn da, bevor du mit denen arbeitest?
Glücklicherweise, also in der Berliner Zeit war es wirklich durchs Netzwerk. Da hat sich sehr viel immer ergeben durch Ex-Kollegen aus der Rocket-Zeit, von Project A. Und jetzt ist es wiederum Aufbau einfach von Netzwerk und dementsprechend klassisch natürlich LinkedIn-Content-Produktion, Podcasting, alles Mögliche, um einfach marketingtechnisch, ja, da darf ich dann meine gute alte Marketing-Schule verwenden, um damit nach vorne zu kommen. Worauf ich da achte, zum einen überhaupt einen Willen, ja, also ich lean, also blöd gesagt, ich lehne sozusagen irgendwie Kunden ab, die einfach nur sagen, ich brauche jetzt irgendeinen Scapegoat, den ich vorschieben kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mein persönliches Ziel ist, mit Daten das Leben für uns alle besser zu machen. Das heißt, eine bessere Kommunikation, bessere Produkte, all das. Und wenn ich dann halt innerhalb der Gespräche schon merke, irgendwie will man eigentlich es nur machen, weil es eben gerade wieder cool ist, oder weil man einfach kein sinnvolles Setup hat, aber sonst sich eigentlich sagt, ich mache noch immer alles nach Bauchgefühl, dann schneide ich da schon relativ schnell irgendwie die Leinen los.
Aber es ist ja relativ schwierig, das festzustellen, oder? Wenn man irgendwie die Leute erst über so einen ersten Kontakt kennt, ne, so da so ein erstes Screening zu machen, mit wem hat man es zu tun, was kann man reißen, was geht nicht. Schwierig.
Also zum einen, und da muss ich dann auch wieder lachen, ist es mein Bauchgefühl, dass dann und das gegen das will ich ja gerade mit Daten ankämpfen. Aber die Chemie muss erstmal stimmen. Ja? Also wenn ich dann Fragen gestellt bekomme, ja, also es geht wirklich darum, wie interessiert ist das Gegenüber eigentlich an dem ganzen Kontext von, was könnten wir mit Daten machen, wie könnten wir sie einsetzen, und weniger dann direkt kommt mit, ah, oh, wir haben die und die Software und das und trala und wir wollen, wenn die mit Ideen kommen, geil. Ja, aber wenn sie mit Ideen kommen und mir sozusagen dann das technische Korsett schon umbinden, da nehme ich dann schon eher so zwei Schritte zurück. Und deswegen, du kriegst in dem Erstgespräch schon einiges raus und dann spätestens, wenn du in deren Setup reinschaust und mal anschaust, okay, wie viele Reports haben sie eigentlich, wie ist so ihre interne Datennutzungskultur bis jetzt, wie reagieren sie auch auf eigene Fragen, wie schnell gehen sie mit gewissen Sachen um, dann kriegst du schon relativ gut einfach einen Ansatzpunkt, wo sie auch hin möchten. Ja? Weil ganz oft ist, glaube ich, auch unsere Arbeit im Bereich einfach Analytics, BI etc., wie wir auch schon einleitend drüber gesprochen hatten, auch mal Leute an die Hand zu nehmen und sie gar nicht unbedingt nur ins gelobte Land zu führen, sondern dabei ihnen auch einfach gemeinsam mal die Möglichkeiten aufzuhängen, ja, mal ein paar low-hanging fruits irgendwie mit ihnen zu verspeisen und zu zeigen, das und das und davon gibt's halt noch ein bisschen mehr.
Ja, also ich finde auch immer super, super wichtig, dass die Leute, mit denen ich arbeite, sag mal, aufgeschlossen und lernwillig sind, weil eigentlich kommt es ja gar nicht darauf an, dass wir jetzt in dem Moment, wo wir die unterstützen, je nachdem, wie langfristig das ist, aber ich mache das halt häufig auch nur so ein paar Wochen oder ein paar Monate, ist ja gar nicht so, dass man in dieser Zeit irgendwie das Nonplusultra schafft und dann ist es fertig, sondern es geht ja wirklich mal darum, denen zu zeigen, okay, was geht alles, was ist möglich, in welche Richtung könnt ihr denken, so ein bisschen, sag ich mal, die Möglichkeiten aufzuzeigen, damit die hinterher später selbst so das raussuchen können, was ihnen passt und was sie brauchen und dann auch selbst noch weiter forschen, weiter fragen können. Und ich finde es auch super wichtig, ja, dass sie anfangen, kritisch zu denken und die Daten nicht so, ah ja, da steht eine Zahl, okay, das ist jetzt die Schwarz-Weiß-Wahrheit, sondern immer zu fragen, okay, was bedeutet das, was ich da sehe? Wie ist das entstanden? Wie wird es beeinflusst? Also genau, kritisch mit den Daten zu arbeiten, weil im Endeffekt hat man die Daten, also ne, klar, Daten und Bauchgefühl, das ist so ein, sind zwar so Gegensätze, aber es ist natürlich auch komplett Quatsch zu sagen, man kann alles nur mit Daten machen, weil die Daten immer die hundertprozentige Wahrheit beinhalten. Das ist ja auch Quatsch. Also man hat so viele Modelle, die man versucht, mit den Daten umzusetzen. Also jetzt sag ich mal so ein ganz klassisches Beispiel wie Attributionsmodelle oder so. Aber das ist ja Unsinn, dann zu denken, man hat ein Attributionsmodell und das bildet für immer die eine Wahrheit ab. Ja. Man mit Daten zu arbeiten und Daten zu verwenden, enthebt einen nicht der Pflicht, weiterhin selber nachzudenken und das Ganze zu hinterfragen. Und das ist eigentlich immer so ein Hauptanliegen, was ich habe mit meinen Kunden. Und wenn ich schon von Anfang an sehe, dass sie da eigentlich nicht offen sind oder auch einfach keine Kapazitäten haben, weil die komplett mit anderen Aufgaben unter Wasser sind, dann bin ich immer schon ein bisschen vorsichtig am Anfang.
Ja, auf alle Fälle. Ich sehe das meistens wie so ein Kunde von mir hat noch zu Berliner Zeiten witzigerweise mich mal als Gärtner bezeichnet, ja. Du pflanzt halt so die Idee, die Mentalität von und hat halt gesagt, wir haben wie bei einem guten Rosenzüchter, ja. Pflanzt halt diese Rose an, die wächst, dann lässt du erstmal sprießen und dann schneidest du halt die Sachen weg, die irgendwie nicht passen. Bis du damit halt dann zu diese Kultur dafür halt stellvertretend das Ganze halt so wachsen lässt. Und da fällst du halt auch sau oft mäßig einfach auf die Fresse. Ja, also du gehst halt da mit dem Kunden in irgendeine Richtung und schaust, okay, bringt euch das eigentlich als Unternehmen weiter? Ja, also sehr, sehr viele Sachen, die ich dann tue, da hinterfrage ich auch, welchen Return on Invest für dich als Kunden hat das jetzt eigentlich? Ja, also ja, du willst einen schönen Report über eingehende Calls zu Trala, aber was willst du damit steuern? Ich kann da gerne das Investment reinstecken und du kannst es auch gerne bezahlen, aber was willst du damit ändern? Ja, und ganz oft hast du ja dann genau diese Art Cover my ass. Ja, ich brauche halt irgendeinen Report, um zu zeigen, dass ich fleißig war, aber das hilft dir ja nicht. Das macht dich ja weder besser, noch könntest du deine Zeit dann besser allokieren, noch könntest du damit ja überhaupt zu deinem Chef gehen und sagen, ich würde mal gerne was ändern, weil das, was ich gerade tue, das hat halt null Effekt. Ja? Und allein dieses Trauen dahinter, ja, und da wirklich dann die Leute an die Hand zu nehmen, zu sagen, ich bin bei dir, weil dein Chef kann mir in den Arsch treten, der muss mich trotzdem bezahlen, dich kann er feuern, wenn ich auf der Straße lande, ist mir egal, ich bin Freelancer, ja, dann suche ich mir was Nächstes, ist alles easy, ja, da auch teilweise dieses Schutzschild zu sein, wenn sich gewisse Departments halt dazu dann entschließen, zu sagen, okay, wir möchten uns jetzt mal selbst hinterfragen und das, was wir bis jetzt immer gemacht haben, auch mal vielleicht zu ändern. Das braucht halt echt teilweise auch witzig so ein bisschen Coaching und so ein bisschen Mut machen und dann halt auch wen, der sich einfach mal hinstellt und sagt, so, ich habe jetzt die und die Erfahrung und das und das. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen Bauchgefühl. Ja? Ja. Und dann ganz wichtig, wie du sagtest, natürlich, also es sind Bauchgefühl und Daten sind keine gegenliegenden Pole, ja? Sondern durch Daten bekomme ich wiederum Impulse, die sich in meinem Bauchgefühl zu einer Idee entwickeln, die ich ausprobiere, woran ich dann wiederum, ja, Build, Measure, Learn Cycle, wodurch ich dann wiederum auf neue Ideen komme oder als Unternehmen dann wiederum in irgendeine Richtung, als Privatperson. Und deswegen, ja, das, weswegen ich sagte, Bauchgefühl will ich irgendwie ein bisschen wegkriegen, ist, Ich will das Bauchgefühl nicht immer als einen Startpunkt sehen, sondern ich möchte Daten als einen Startpunkt sehen, wodurch ich dann das Bauchgefühl anrege, dass Fragen gestellt werden an die Daten.
Ja. Ja.
Und das kriegst du halt, wenn du ihnen einfach mal irgendwas nur manchmal entgegenwirfst und sagst, hey, warum gucken sich so viele Leute euer Impressum an?
Ja.
Hä?
Ja, genau. Ja. Ja, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, so ein bisschen ein Schutzschild zu sein für die. Ich fühle mich manchmal auch wie jemand, der so die Leute losschubst. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, viele warten darauf, ja, die haben das noch nie gemacht, das Team hat irgendwie keine Erfahrung damit, die wissen auch nicht, wo sie anfangen sollen und die haben irgendwie, wollen das irgendwie perfekt machen und die haben sich so ein Projekt vorgenommen, das jetzt aufzubauen, vielleicht eine Datenbank, vielleicht Reportings, vielleicht auch einfach nur ihr Setup zu überarbeiten oder zu erweitern und dann holen sie sozusagen mich ins Boot und sagen, okay, Maria, sag uns, wie wir es machen sollen und dann wird es perfekt oder so. Und dann sage ich, ja, also sorry, also ne, ich bin auch nicht perfekt. Man kann nicht auf Anhieb ein perfektes Setup oder einen perfekten Report machen. Das ist einfach unmöglich. Das ist auch überhaupt nicht der Sinn der Sache. Und auch manchmal in Workshops, wenn mich dann irgendwie Leute mir eine Frage stellen, hey Maria, wie ist denn das und das, wie funktioniert denn das und das, dann mache ich manchmal tatsächlich sozusagen absichtlich, sage ich, ja, ich weiß es nicht, lass mal googeln. Ja, weil die denken immer irgendwie, weil ich das den ganzen Tag mache, weiß ich alles immer sofort, was da Quatsch ist. Und ich will auch irgendwie so dieses Bild auflösen, wenn man neue Projekte angeht, wenn man mit Daten anfängt zu arbeiten, ein neues Setup macht, dass das irgendwie, man macht es einmal und ist perfekt. Man macht Fehler, man versucht Weg A, findet den nicht hilfreich oder es ergibt einfach nicht den Output, den man sich erhofft hat. Dann muss man halt nochmal einen Schritt zurückgehen oder man modifiziert das. Also einfach dieser iterative Gedanke an dem Ganzen. Man geht los und fängt einfach mal an und entwickelt es dann langsam weiter. Man weiß es nicht, man fragt Leute, man fragt andere Teams, man googelt irgendwas, man fragt sein Netzwerk, um zu gucken, okay, was ist der beste Weg für uns, fürs Team, fürs Unternehmen? Weil gerade auch dann in Bezug auf, was sind die Ziele eigentlich, die das Unternehmen oder das Team hat? Wie funktioniert das Businessmodell? Wie ist die technische Struktur aufgebaut? Wie funktioniert der Shop, die Webseite, was auch immer? All diese Sachen sind so wichtig und niemand kann irgendwie sagen, ah ja, hier, das ist euer Ding. Das ist euer Output. Also es ist immer so ein Erarbeiten und sich vorarbeiten.
Ja. Ja, genau. Der iterative Prozess dahinter ist genau. Ich muss das ganz hart lernen, dieses zum einen offen zuzugeben, hey, ich habe gerade keine Ahnung. Und zum anderen, was ich daraus dann abgeleitet habe für mich, ist, wie geil und wie sehr ich besser lerne dadurch, dass ich anderen Leuten was erkläre. Weil du dich selbst hinterfragst. Ja, und wenn während du dann Zahlen und einen Report oder sonst was mit wem anders nochmal durchgehst, merkst du auch deine, Also ich auf alle Fälle, wie es dann bei mir im Kopf wörtlich manchmal quietscht, weil ich halt in irgendwelchen alten Denkmustern drin war und so, ja, aber das macht doch für euer Geschäftsmodell gar keinen Sinn, warum habe ich die Scheiße so gemacht? Ja, und das ist mega witzig, da sich selbst auch dann bei zu beobachten. Und das war genau die gleiche Sache, als ich dann irgendwie CMO war, und er ja mit eingefahrenen Metriken reingehst und sagst, ja, okay, und wir betrachten es jetzt irgendwie auf Cost per Order Ebene und trala und du dich ja mal hinsetzt, aber ist die Order eigentlich wirklich das, was unser Hauptziel gerade ist? Also ist das der Painpoint, den wir für den Nutzer lösen, oder ist es eher mal, dass er eine Übersicht bekommt? Und dabei, und witzigerweise, gestern war der Abschlusstag vom Digital Analytics Hub, also am 17.06. Und da gab es so ein bisschen Zusammenfassung auch mal wieder von Marc. Was er sagt, ist, sucht euch einen Coach, sucht euch, ja, und ich sage, Coach, ja, okay, verstehe ich, aber was ich eigentlich immer suche, ist ein Sparringspartner, mit dem du halt dann Ideen und Konzepte, und das ist auch was für Unternehmen, sucht euch einen Sparringspartner, mit dem ihr eure Annahmen einfach hinterfragen könnt, und bitte lass es so weit weg sein von deinem Themengebiet, wie auch nur irgend möglich, ja, damit, wie man immer so sagt, ja, was tust du, erklärst mal deiner Großmutter, genau sowas. Weil erst durch, ja, Richard Feynman hat das so schön gesagt, ja, erst durch das Erklären, wenn du erst etwas wirklich ganz einfach, in einfachen Worten erklären kannst, hast du es wirklich verstanden. Und ich glaube, das ist auch bei Reports ganz einfach. Wir versinken immer so in Komplexität und allem Möglichen, anstatt uns mal einen Schritt zurückzunehmen und durch diesen iterativen Prozess sich dann eigentlich zu überlegen, was kann ich eigentlich wegstreichen. Ja? Auch da, und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es war von Goethe das Zitat, entschuldigen Sie, dass ich solch einen langen Brief geschrieben habe. Ich hatte nicht mehr Zeit, um ihn kürzer zu verfassen.
Ja.
Und da steckt so viel Wichtiges für unsere Arbeit mit Daten drin, ja, weil wir überschütten uns ja selbst. Wir wollen ja alles tracken und wir wollen irgendwie ja alles wissen, aber wir nutzen es ja noch nicht mal.
Voll. Ich habe gestern das Interview mit Laurenz aufgenommen zum Reporting und Reporting-Prozesse. Und er hat eigentlich auch genau das gesagt und meinte, wir machen das zum Teil unglaublich kompliziert, schauen auf tausende Daten, versuchen irgendwie noch mehr Daten ranzuziehen, um irgendwas draus zu machen. Aber im Endeffekt ist es super, super simpel. Also man hat einen Output, man hat ein Ziel, was man erreichen will, und man hat einen Input, den man reingesteckt hat. Und das muss irgendwie sich sozusagen in der Waage halten, beziehungsweise das ist das, was wir betrachten wollen. Und also genau das, was du meinst, das ist einfach unnötig kompliziert zum Teil.
Ja, voll. Da freue ich mich mega drauf auf das auf das Interview. Laurenz ist ein sau cooler Typ, besonders über die letzten Stationen, die er jetzt gemacht hat, nachdem wir gemeinsam bei Tirendo waren. Echt sau geil. Vollkommen. Dabei auch, ich glaube, was ganz viele vergessen, ist, dass sie selbst zum einen, und das war ja das, was du sagtest, sich selbst hinterfragen dürfen, sagen, dass man etwas nicht kann. Und auch den eigenen Antrieb, ja, also warum will ich das eigentlich verstehen, ja? Da auch für mich gelernt, dankbarerweise irgendwann dann diese fünfmal warum, ja? Warum will ich das tun, warum, ja, bis man irgendwann dann mal beim Kern ist, und dann merkst du, wie, zitieren wir mal Laurenz, schon vorgegriffen, es ist ja wirklich, du hast einen Input, du hast einen Output und du hast halt ein Ziel. Ja, und natürlich gibt es Micro-Conversions und es gibt Zwischenschritte und alles. Und ja, natürlich, wenn du in der Funnel-Logik denkst, hast du natürlich Dropouts in den einzelnen Schritten. Das heißt, da sollte man auch ran und gewisse Sachen flicken. Aber am Ende des Tages hast du irgendetwas, das deine Rechnungen bezahlt. Und darauf muss das, was du tust, einzahlen, wörtlich einzahlen. Und klar, es gab vor 4 Jahren und jetzt auch kommt es wieder gerade auf, diesen ganzen Hype, ja, Vanity-Metrics nicht messen, besonders wenn es jetzt gerade um TikTok geht und oh, ich habe schon 1 Million Follower und zig, 100 Millionen Views und ich sitze da so und jetzt? Was bringt es dir? Ja. Und auf LinkedIn gibt es auch gerade die Diskussion, ja, nach der Algorithmusänderung über Engagement, also nicht mehr reines Engagement über Likes und Kommentare, sondern wirklich, ich habe jetzt vergessen, wie sie es genannt hat, der Artikel ist saugeil. Wo es um sozusagen zeitliches Engagement geht, wie lange setzt sich jemand wirklich aktiv mit dem Inhalt auseinander, drückt nicht einfach nur Like oder kommentiert halt nur ein Wort, sondern lässt sich wirklich auf den Inhalt ein. Was die Kernmetrik ja von einem LinkedIn ist, weil wie macht LinkedIn Geld, genauso wie in Facebook, Leute auf die Seite ziehen, damit Werbung konsumiert werden kann, und das kriegst du halt umso besser, umso länger der Inhalt halt konsumiert wird. Und saugeil, was die da erarbeitet haben. Also der Artikel ist echt ein Goldwert.
Ja, im Endeffekt kommt es halt immer auf die Fragestellung an, die man hat. Also das ist auch immer so ein meiner Mantras oder so. Also wenn ich mit Kunden telefoniere und wir irgendwie das Reporting diskutieren, sage ich immer, okay, ihr müsst euch die Frage stellen, welche Entscheidung könnt ihr treffen, was könnt ihr überhaupt beeinflussen und was wollt ihr erreichen? Und ihr braucht immer eine Frage im Hinterkopf, mit der ihr auf Daten schaut. Also auf der einen Seite, also was wir gerade besprochen haben, so mit den ganzen Vanity-Metriken und Reporting-Prozesse, hat man halt irgendwie das Ziel, seine Unternehmensperformance als Großes und Ganzes zu monitoren und zu schauen, okay, wie läuft's? Ja? Also wo stehen wir sozusagen? Aber auch da können ja dann immer wieder neue Fragen auftauchen und dann geht man, also man kann ja auch dann weiter reingehen in die Daten und auf Kanalebene, auf Kampagnenebene. Also man kann ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen beleuchten oder auch die Performance von einzelnen Seiten, wenn man dann irgendwie in Richtung Conversion Rate Optimierung geht. Und dann stellt man sich halt immer detailliertere Fragen und zieht dann die Daten sozusagen zu Rate, die man für diese eine Frage braucht. Mhm. Und dann wird das Ganze nämlich zielorientiert und nicht einfach nur, ja, wir verwenden Daten und die Daten geben uns irgendwie Insights und denkst, also klar geben Daten Insights, aber so what? Also ja, was macht man damit? Man braucht eine Frage, die man beantworten will, man braucht eine Entscheidung, die man treffen will, damit das überhaupt Wert schafft, also damit das überhaupt sinnvoll ist, was man tut.
Ja, du hast gesagt, was kann ich überhaupt beeinflussen? Ja, es ist wirklich dieses, ganz viele Reports laufen über Impressions. Ja, witzigerweise kann ich aber Impressions nur indirekt beeinflussen. Ja, zwar, okay, ich kann mein Bid hochziehen. Ja, aber was bringen mir Impressions? Ich brauche ja eigentlich mehr Leute, die, ja, also das heißt, ich arbeite an meine Ads dran und das heißt, mir ist sozusagen eine CTR indirekt erstmal egal. Klar, ja, wenn ich eine Branding-Kampagne, und da kann man ein ganz anderes Fass aufmachen, aber deswegen, dieses, was kann ich eigentlich beeinflussen, ist mega wichtig, ja, und dann wie gesagt, gibt's dann immer diese klassischen Vanity-Metric-Reports, wo man halt sagt, ja, aber ne, aber was kannst du damit tun? Nicht viel. Ja. Ist halt schön. Es lässt sich, ja, die Zahlen gehen halt nach oben rechts, ja, und wir freuen uns halt immer als Menschen, wenn Zahlen irgendwie nach oben rechts sind und grün und wundervoll. Kann ich ja voll nachvollziehen, das ist bei mir ja auch so, gar keine Frage, ja. Ich aktualisiere auch manche Reports einfach dann, wenn ich irgendwas gemacht habe oder ein Content-Piece auf LinkedIn rausgepackt habe und dann schön sehe, ja, wie irgendwie die View-Zahlen oder sonst was nach oben gehen. Natürlich ist das cool. Ja, unser Hirn strebt halt auch nach Endorphin, ja, und sowas ist halt ein Endorphin-Rausch. Aber da ist halt, ja, wenn man irgendwie in den zwei Systemen die betrachtet, brauchst du halt wirklich dann einfach das logische System dahinter, das dich dann wieder runterholt und sagt, so mein Lieber, was bringt's? Was können wir daraus lernen? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Oder anders? Gar nicht unbedingt besser, sondern vielleicht einfach nur anders. Ja, ganz oft wird irgendwie gesagt, lass es uns besser machen. Aber ja, das ist zum Beispiel im Bereich Conversion Rate Optimierung ganz häufig der Fall, dass wir nur immer auf das achten, was eigentlich besser lief. Ja, also was hat sich verbessert, anstatt daraus zu lernen, warum hat es nicht funktioniert. Ja, also wir achten auch in Reports, ja, der Report ist doch top und real, anstatt darauf zu schauen, nee, was können wir eigentlich nicht daraus machen. Ja, mhm. Also die Negation dieses Positiven dann mitzunehmen, ist irgendwas, womit ich mich zurzeit sehr intensiv beschäftige, weil ich das Gefühl habe, dass es mir nochmal hilft, auch bessere, wie du so 100% richtig sagtest, bessere Fragen zu stellen. Ja, anstatt zu fragen, was möchtest du erreichen, eher zu fragen, was konntest du bis jetzt noch nicht tun?
Ja, guter Punkt.
Durch so einen Perspektivwechsel, glaube ich, kann man ja klassische Abfragen, ja, also wenn du zum Beispiel an qualitative Daten denkst, ja, an Abfragen zum Beispiel auf Seiten oder so, Umfragen, ja, warum hast du nicht gekauft oder Trala? Ja, eher dann zu drehen, okay, was fehlte dir? Oder Menschen wissen ja meistens auch gar nicht, was sie wollen. Den Strich musst du überlegen, wo kommst du hin? Ja? Und deswegen dann wiederum der Kreis zum Explorativen, zum Iterativen. Kein Mensch auf diesem Planeten kann dir sagen, das ist der beste Report. Außer, und dann hat Laurenz wieder vollkommen recht, du hast halt ein fixes Input, ein fixes Output und sagst halt, okay, wir müssen jetzt einfach mal unsere Sales nach oben kriegen. Dann ist das ein Ziel und das skalierst du halt.
Ja. Wenn du merkst in Projekten, dass ihr irgendwie nicht weiterkommt oder dass du nicht das erreichen kannst mit dem Team oder mit den Gegebenheiten dort, was du wolltest, was sind denn da so Stolpersteine, Probleme, die da auftauchen?
Ha, gut gestellt. Ich dachte, du wolltest fragen, was tust du dann?
Die ersten Probleme dann, wie wir sie lösen.
Was sind die Stolpersteine? Das allererste, das ist das allergrößte Problem immer, ist, wir bauen Reports in Ökosystemen, die komplett losgelöst sind von den Systemen, wo diese Informationen dann eingesetzt werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel irgendwie einen Online-Marketing-Report, wo ich Reports über Facebook, Google Ads etc. drin habe. Aber zeitgleich müssen diese Daten dann wiederum in einem komplett anderen Tool genutzt werden. Das bedeutet, durch diese Trennung der Verantwortlichkeiten wird es schon mal schwieriger für deinen Kopf, die Daten überhaupt zusammenzuführen. Plus, Menschen sind faul. Das heißt, die gucken dann gar nicht in den Report rein, sondern schauen sich einfach nur die Zahlen in dem Standardsystem an. Und damit ist dann die Arbeit, die wir dann in solche Reporting-Landschaften, Dashboards etc. reinstecken, komplett wieder für die Katz. Des Weiteren...
Das geht dann so in die Richtung, dass man praktisch eine Wahrheit finden muss für das Team und sich einigen. Und ja.
Genau, das zum einen, ja, also dieses berühmte Single Source of Truth. Mhm. Zum anderen, dass man dafür sorgen muss, dass du dort, wo ich zum Beispiel meine Bit-Optimierung mache, und dort, wo ich die Zahlen und Daten und Fakten für meine Bit-Optimierung sehe, ein Interface sind. Und ich nicht irgendwie zwei Fenster trage. Naja, bestes Beispiel ist immer Salesforce dann zum Beispiel. Ja, du kannst hier eine richtig geile CRM-Landschaft aufbauen, aber die meisten lassen dann ihre Reports noch immer in einem Tableau oder sonst wo laufen, anstatt die wenigstens aktiv dann wiederum in Salesforce einzubinden, dass dort, wo ich dann mir meine Zahlen von meinem Kunden anschaue, auch brav direkt die weiteren Daten aus meinem Backend, von meinen Marketingaktivitäten, mit drin habe. Ja, weil sonst muss ich ja wieder mit zwei Fenstern arbeiten, das mögen Menschen nicht. Ich habe dann Zahlenübertragungsfehler, ja, ganz, ganz viel Mist, der dann da passiert. Ja. Deswegen hat es genau zwei Komponenten. Zum einen, was ist eigentlich die Wahrheit? Ja, was sind die Zahlen, die wir vertrauen? Wieder in dem Kontext Input-Output. Und das andere, mach es den Menschen so einfach wie möglich, an deine Auswertung ranzukommen. Ja? Und zwar immer dort, sie müssen dort sein, wo sie brauchen und nicht, dass sie erst noch irgendwas anderes aufmachen, dann sich da noch einloggen und dann noch irgendwas Drittes tun müssen. Sondern sie müssen halt da sein. Und jetzt sind wir doch schon bei der Lösung. Sorry.
Das ist okay.
Ja, also um diesen gordischen Knoten, ja, weil du kannst es ja nur sauber machen, wenn die Sachen sauber ineinander greifen.
Ja.
Und ganz oft, das merke ich bei KMUs, das merke ich aber auch bei Startups, ja, hast du dann irgendwie, ja, weil dadurch, dass die Sachen dann getrennt sind, kommt es ganz schnell wieder zum Bauchgefühl. Ja, und dann nicht zu einem inspirierten Bauchgefühl, sondern zu dem Bauchgefühl, ja, ich habe ja mal vor zwei Wochen reingeschaut, da lief es ja irgendwie in die Richtung immer die gleiche.
Ja. Mist. Ja, vor allem dann kommt es auch zu Misstrauen sozusagen den Daten gegenüber. Ja, aber hier war das auch anders. Warum gibt es denn hier eine Diskrepanz? Man weiß nicht genau, worauf man sich jetzt verlässt. Man weiß vor allem auch nicht, wo die Diskrepanz herkommt, weil das natürlich, sag ich mal, anstrengend und schwierig ist zu hinterfragen, warum ist hier ein Unterschied? Womit sollte ich arbeiten? Welche Daten sind für meinen Use Case sozusagen die richtigen?
Ja. Voll.
Wie siehst du das mit so Self-Service-Systemen? Also zum Beispiel, dass Leute ihre eigenen Reports bauen oder auch, dass zum Beispiel Marketing-Leute selbst in Google Analytics arbeiten. Findest du, das erzeugt eher Probleme, weil man da nicht mit denselben Reports arbeitet, oder enabled das die Leute eher eigenständig zu arbeiten?
Beides. Und zwar, auch da fangen wir mal mit dem Problem an. Wenn du diesen Self-Service-Gedanken wirklich bis zu Ende führst, würdest du auch den Nutzern ermöglichen, selbst sozusagen Metriken etc. anzulegen. Was dann aber bedeutet, dass irgendwann Sales eine andere Sales-Definition hat als Marketing.
Ja, das stimmt. Ja.
Wie auch eine andere Definition als dein Controlling. Und damit, wenn du dann von einem Investor sitzt, kriegst du auf einmal 3 CL oder beziehungsweise 4 CLVs, weil meistens sitzt da noch irgendwie der CEO mit dabei. Und zeitgleich das gleiche nochmal für Cost per Order und etc. Das heißt, wenn du Self-Service machst, dann brauchst du zum einen eine sehr offene Diskussionskultur, ja, wo du klar gesagt hast, Sales bedeutet bei uns das, das und das. Marketing-Qualified-Leads-Metriken sind das, das und das. Ja. Und wenn sich da etwas ändert, dann muss es zum einen irgendwie dokumentiert sein, zum anderen brauchst du aber auch dann wiederum im Tool, egal was du verwendest, auch eine Erklärung zu den Metriken, was ist da drin. Ja. Und dann nicht, dass die Leute dann erst wiederum in einen Confluence reinspringen müssen oder in irgendeinen Google Docs oder in einen, was weiß ich.
Wenn es das überhaupt gibt und so
Dokumente. Ja, natürlich, gar keine Frage. Also, ja. Und das, ich bin natürlich pro Self-Service, weil es bedeutet, dass die Leute selbst anfangen, nach den kleinen Diamanten Informationen und Mehrwert zu suchen, ja, und zu schürfen. Ganz oft hast du aber natürlich auch das Problem, dass die bei ihrem Daily Doing gar nicht die Zeit haben dafür.
Ja,
und dann willst du, dass jemand Self-Service sich einen Report baut, damit er besser arbeiten kann, hat aber die Zeit nicht dafür, das zu tun. Das heißt, deswegen brauchst du schon immer, weder per Agentur oder intern, einen BI und Analytics-Staff, der den halt unter die Arme greifen kann, damit zum einen dein Zahlenmaterial halt in sich stabil ist, jetzt mal ganz abgesehen vom Tracking-Trailer, sozusagen die Zahlenquellen, die das Ganze aufaggregieren und sauber vorbereiten und dann Leuten, die gerade echt keine Kapazitäten haben, schon mal ein Basisset an Reports, an Metriken, an Dimensionen und wirklich an Aufbereitung zur Verfügung stellen, mit denen sie das Ganze für sich dann ja besser noch zusammenfügen können. Weil, auch da wieder, wie du vorhin sagtest, keiner von uns als Analyst, Data Consultants, sonst wie auch immer wir uns schimpfen, weiß ja 100%, was geht in dem Kopf von dem jeweiligen Mitarbeiter ab. Ja, das heißt, wie denkt der? Denkt der visuell? Denkt der mit Zahlen? Also denkt der rein, braucht der es visuell aufbereitet? Braucht der es tabellarisch? Braucht der es in Textform? Keine Ahnung. Ja, und dementsprechend, wenn du ihm dann einfach nur die Lego-Bausteine zur Verfügung stellst, auf denen er das dann aufbauen kann und ihn für die ersten 2, 3 Reports an die Hand nimmst, dadurch hast du dieses Enablement erstmal, also drehst sozusagen den Zündschlüssel um und hoffentlich fliegt der Funke dann auch dahin, wo er hin soll.
Ja, was ich, also die Punkte, die du ansprichst, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also dass zum Beispiel auch Zeit und also einfach personelle Ressourcen ein Problem ist. Was ich auch ab und zu sehe, ist, dass die Data Literacy, also irgendwie so die Fähigkeit und das Verständnis von Daten in Teams zum Teil sehr, sehr ungleich verteilt ist. Also es gibt ein paar Leute, die sind super fit. Und es gibt ein paar Leute, die haben eher so eine Scheu vor Daten. Aber eigentlich sollte ja immer das Ziel sein, dass wirklich alle praktisch gleichermaßen damit arbeiten. Ansonsten hat man halt so Teams, die super datengetrieben arbeiten und andere gar nicht. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man das auf die gesamte Marketingstrategie zum Beispiel ausweiten möchte. Wie hast du denn das in deinen Projekten oder bei deinen Kunden erlebt? Und siehst du da möglicherweise einen Trend, dass das immer verbreiteter ist und die Skills da immer nicht so. Er schüttelt den Kopf.
Genau, ich wollte gerade sagen, schüttelt den Kopf. Nein, und das kommt auch ein bisschen aus dem Feld heraus. Ja? Also es gab ja mal zum Beispiel den Trend, wo gesagt wurde, jeder muss programmieren lernen. Warum muss jeder programmieren lernen? Muss nicht. Ja, genauso muss nicht jeder unbedingt Zahlen, also sich einen passenden Report aufbauen können, etc. Aber jeder sollte die logischen Zusammenhänge innerhalb der Unternehmung, in der er arbeitet, verstehen. Beispiel, klassisch, ich habe einen Report und habe da halt meine Conversion Rate drauf. Und jetzt geht die nach oben. Dann freuen sich alle. Dann sitzt du aber da und sagst, okay, warum geht die eigentlich nach oben? Haben wir weniger Sessions, also haben wir weniger Nutzer auf der Seite? Oder sind unsere Preise gesenkt worden? Dementsprechend hätten wir dann weniger Umsatz? Ja, oder. Also diese Fragenkette und in solchen Fragenketten denken, das können ganz wenige, weil dahinter steckt auch ein gewisses unternehmerisches Denkset. Ja? Und dafür werde ich Schläge kriegen. Nicht alle müssen es können, weil manchmal brauche ich auch Leute, die Sachen umsetzen. Ja, ich nenne sie dann Arbeitsbienen, und das ist, ich weiß, dafür werde ich jetzt richtig Schläge kriegen, aber ich brauche diese Arbeitsbienen ja manchmal, weil wenn jeder auf einmal Häuptling ist und wenn jeder anfängt, alles zu hinterfragen, holla die Waldfee, haben wir dann viele Diskussionen, aber da tut sich überhaupt nichts. Ja? Ja. Und deswegen ist, ja, jeder sollte logisch seine Zusammenhänge verstehen, aber nicht jeder muss sich immer 24 Stunden hinsetzen und schauen, laufen wir überhaupt in die richtige Richtung und ist der Zusammenhang zwischen Input und Output, um wieder Lawrence zu zitieren, sinnvoll oder geht das richtig? So, und manchmal geht es ja auch dann darum, sich hinzusetzen und zu schauen, ich mache das jetzt einfach mal.
Ja, ich finde es auch gar nicht so wichtig, dass praktisch jeder seine eigenen Reports erstellt und irgendwie seine eigenen Analysen fährt. Was ich aber wichtig finde, ist, dass sozusagen so ein Grundverständnis davon da ist, was Daten leisten können, also welche Daten überhaupt da sind, auf die man zurückgreifen kann. Und wie du gesagt hast, so ein, ich nenne das immer so ein kritisches Hinterfragen, so ein kritischer Umgang mit den Metriken, die man am Ende auf dem Papier sieht.
Ja, kritisches Denken ist sowas von wichtig, ja. Also das wäre, wenn ich ins Bildungssystem eingreifen könnte, wäre das, würde ich ein eigenes Unterrichtsfach allein um Philosophie und kritisches Denken irgendwie ein. Weil wir haben jetzt gerade den ganzen Hype um Digitalisierung und Trala und schütten jetzt Millionen in Digitalisierungsprojekte, was richtig geil ist, ja, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Aber ich wette mit dir, da wird so viel Schwachsinn bei rumkommen. So viel Humbug. Ja, und allein dann, wie du richtig sagst, die Daten zu nutzen, um kritisch zu hinterfragen, will das mein Kunde, braucht das mein Kunde und welches Problem löse ich überhaupt bei ihm damit? Und die gleiche Perspektive läuft natürlich auch nach innen. Ja? Natürlich könnte ich x Stunden investieren, um irgendetwas zu automatisieren, Aber wenn der Mitarbeiter nun mal nur eine Viertelstunde im Monat damit zubringt, wird es mich die nächsten 10 Jahre kosten, bis ich den Return davon wieder drin habe.
Absolut, ja.
Und ich weiß selbst, wie oft ich diesen Fehler gemacht habe.
Manchmal macht es ja auch Spaß, das zu automatisieren. Ja,
voll. Es ist mega geil.
Ich verstehe dich auf jeden Fall, klar. Ja.
Es ist mega geil. Aber genau dieses kritische Denken, und deswegen, das ist wirklich, wenn später die Hörer irgendwas mitnehmen, dann wirklich euch und eure Kollegen unterstützt euch gegenseitig dabei, kritisch zu denken. Ja? Und deswegen nochmal auch vorhin bei dem ganzen Thema Coaching und wie kriegt man sozusagen so ein bisschen Self-Service auch mit rein, sucht euch einen Sparringspartner, der eure Ideen kritisch hinterfragt, ja, so ein bisschen Advocatus Diaboli, ja, oder wenn man von De Bono die 7-Hüte-Methode nutzt, oder, ja, es gibt ja jede Menge Denkmethoden dahinter, aber schult euch darin, Sachen zu hinterfragen, weil auch Zahlen können lügen, ohne Probleme, ja. Es gibt über Visualisierungsmanipulation gibt es Bücher noch und nöcher. Ja. Wir können uns die Welt wirklich so bauen, wie wir sie haben wollen in Zahlen. Ja, und lass das Tracking nur irgendwie falsch eingebaut sein. Ja? Dann hast du auf einmal eine Schwemme an Direct Traffic und auf einmal bringen deine Paid-Kanäle nichts mehr oder so. Klar, das merkst du. Ja? Aber schon allein, wenn irgendwas nicht sauber triggert und im Rahmen der Cookie-Consent habe ich davon jetzt genügend Setups gesehen, wo genau das passiert. Und deswegen dieses kritische, ja, passt das irgendwie ins Weltbild, in dem wir gerade agieren? Oder sind wir einfach nur zu blöd und verstehen die Welt nicht? Kann auch passieren. Aber schon allein die Erkenntnis hilft ja dabei, durch kritisches Denken dann wiederum dich auf einen anderen Pfad zu bringen.
Ja. Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Vielen, vielen Dank.
Es war mir eine Freude.
Ganz auf meiner Seite.
Und ja, wir machen auf jeden Fall ein Gegeninterview.
Genau. Ganz, ganz, ganz genau. Da freue ich mich sehr, sehr drauf.
Okay, na dann, hab noch eine schöne Woche und wir hören uns.
Ciao, ciao, ciao.
Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com/podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gern eine Mail an maria@analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.